Ja, guten Abend. Netter kleiner Kreis hier. Gut. Vielleicht machst du es doch noch ein bisschen. Oder nee, kann man so lassen. Ja, vielleicht beten wir noch kurz. Vater, ich danke dir dafür, dass du nahe bei uns bist und dass du uns kennst und dass du mit liebenden Augen auf uns siehst und uns das geben willst, was wir brauchen, Herr. Und so bitten wir dich, dass du jetzt den Abend, die Zeit segnest, dass du zu uns sprichst, Herr. Wir brauchen dein Wort, wir brauchen deine Wegweisung, wir brauchen dein Licht und deine Kraft. Und wir haben das nicht aus uns heraus, sondern allein dein Wort und dein Geist können in uns Leben schaffen. Ja. So bitten wir dich, dass du dein Wort segnest und unsere Herzen öffnest und dein Wort tief hineinsenkst, dass es Frucht bringt. Ja. Amen. Ja, Matthäus 15. Sigi hat, wie gesagt, dass er letzte Woche die Heilung der Tochter der kanaanäischen Frau gemacht hat und auch noch kurz über die Krankenheilung, die da sonst berichtet werden. Ich weiß nicht, wie viel er dazu gemacht hat, zu den Versen 29, 30. Hat er da viel zu gemacht noch? Da würde ich dann schon einfach mit anfangen, weil also da sind doch auch bestimmte Sachen, die so zu mir gesprochen haben, wo ich denke, dass es wichtig ist, das durchaus auch nochmal ein bisschen intensiver anzugehen. Also Matthäus Kapitel 15, Vers 29. Und Jesus ging von dort weg und kam an den See von Galiläa. Er ist also in Ausland gewesen, in Tyrus und in den Gegenden von Tyrus und Sidon, das waren heidnische Gebiete der Phönizier, die dort am Meer gelebt haben, ihre eigenen Stadtstaaten hatten und er hat sich dort eine Zeit lang aufgehalten und kehrte wieder zurück. Matthäus berichtet das hier nicht so ganz genau, bei Markus können wir lesen, wie er ja, diesmal einen Bogen macht um Galiläa, also nicht durch Galiläa hindurchzieht, wie das eigentlich der Fall sein sollte, sondern auf die andere Seite des Sees geht, in das Gebiet der Zehnstädte, das ist, ja, jetzt muss ich mal gucken, südöstlich, also auf der südöstlichen Seite des Sees Genezareth, dieses Gebiet der Zehnstädte. Das ist auch ein heidnisches Gebiet gewesen. Diese zehn Städte waren ja hellenistische Städte, Griechenstädte, wo ja, die jüdische Kultur doch sehr zurückgedrängt war, wo griechische Kultur Eingang gefunden hat. Ja, verschiedene Sachen. Ein Beispiel fällt mir jetzt nur ein, das sind zum Beispiel die Gymnasien, die es da gab. Das sind nicht Lehreinrichtungen wie bei uns heute, sondern das sind Sportstätten gewesen, wo ja, die Männer dann Sport getrieben haben und das nackt. Also das war überhaupt nicht in dem Sinne wie vom jüdischen Glauben her, das war nicht damit zu vereinbaren. Deswegen haben fromme Juden diese Städte gemieden. Es gab auch solche Städte in Galiläa oder in Judäa, aber fromme Juden haben solche Städte gemieden. Die wollten damit nicht in Berührung kommen mit den Sitten und Gebräuchen der Heiden. Und auch Jesus hat zumeist diese Städte gemieden. Er ist nicht in diese Städte reingegangen. Und auch diese Geschichte von der syrophönizischen Frau wird eigentlich gesagt, dass er in diesen Gegenden unterwegs war, dass er nicht unbedingt in diese Städte hineingegangen ist. Und so ist es auch hier, dass er nicht in die Stadt, in die Städte hineingeht, sondern dass er da in der Gegend sich halt aufhält, auf den Berg steigt, wie es hier heißt. Und als er auf den Berg gestiegen war, setzte er sich dort. Ich musste, als ich diesen ersten Vers gelesen hatte, erstmal denken an die Bergpredigt. wo es ungefähr so ähnlich heißt, dass er auf den Berg steigt und sich setzt und dann seine Jünger zu sich ruft und dann anfängt zu lehren. Wahrscheinlich ist es einfach so eine ähnliche Situation hier einfach, dass er sich setzt und anfängt zu lehren. Man kann sich das durchaus vorstellen. Es muss nicht so sein, dass er hier gelehrt hat unbedingt, aber es ist durchaus anzunehmen. Und das, was immer passiert ist, dass eben Leute kommen. Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten. Und sie warfen sie ihm zu Füßen und er heilte sie, sodass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Also es passiert, die Menschenmengen kommen angeströmt, sie haben irgendwo mitgekriegt, dass Jesus da ist, wieder im Lande ist und bringen Leute her. Es ist ganz interessant zu sehen, ja, wahrscheinlich sind teilweise Leute von weit her gekommen, das geht aus Markus hervor, da sagt Jesus, also da, die sind teilweise von sehr weit her gekommen. Also das sind Leute, die aus dem Bereich Galiläa kommen, die ihn gehört hatten vielleicht oder von ihm gehört hatten. Aber ich denke, es könnte auch gut sein, dass Leute sind aus diesem Gebiet der 10 Städte. Und interessanterweise ist Jesus bisher nur einmal in dieser Gegend gewesen. Und zwar als er dort an Land gegangen ist, hat er Besessene geheilt, die dort in den Grüften hausten und diese überdimensionierte Zahl von Dämonen in sich trugen und diese in die Schweine fuhren und dann diese Schweineherde hinabgestürzt ist. Und Markus berichtet uns davon, dass Jesus oder dieser Geheilte mit Jesus mit will und sagt, ich möchte dir nachfolgen. Und Jesus sagt aber zu ihm, nein, du bleibst hier, du gehst zurück zu deiner Stadt oder zu deiner Familie und erzählst, was Gott Gutes getan hat in deinem Leben. Und ich denke, dass hier auch ein Stück weit Frucht schon von dem ist, was dieser Geheilte eigentlich weitergegeben hat. Er hat das erzählt, er hat Gott die Ehre gegeben und hat den Menschen berichtet, einfach von dem, was Gott in seinem Leben getan hat. Und so kommt es, dass eben auch Leute, denke ich, das kann man gut annehmen hier aus diesem Gebiet, eben auch davon gehört haben, von diesem Mann. Von wem sollten sie sonst gehört haben? Die vom Juden oder auch die Leute, die Jesus gehört hatten in Galiläa, die sind da nicht in dieses Gebiet reingegangen normalerweise. Und ich denke schon, dass es auch ein Stück Frucht von dem ist, was Jesus an diesem Mann getan hat. Dass es sich auswirkt und dass Menschen kommen und hören, so wie es heute ja immer noch ist. Es ist ja irgendwo, wenn man es mal überlegt, wirklich ein Wunder, was Gott tut, dass sein Evangelium heute immer noch Menschen zu sich zieht und dass sein Evangelium immer noch besteht und läuft. Und das ist nicht unser Verdienst, sondern das ist wirklich das, was Gott in dem Leben von anderen Menschen getan hat, was er in unserem Leben getan hat, wie er uns befreit hat und uns dadurch ja in Bewegung setzt, dass andere Leute auch davon erfahren. Und so kommen jetzt diese ganzen Leute hier, die Lahmen, die Blinden, die Krüppel und die Stummen, beziehungsweise die Leute kommen und bringen sie mit. Und noch viele andere. Und dann kommt dieses Wunderbare, sie warfen sie ihm zu Füßen. Sehr wunderbar, sich das bildlich vorzustellen. Ich weiß nicht genau, wie das wirklich hier gemeint ist. Dieses Wort werfen wird auch wirklich so eigentlich in allen anderen Kontexten immer so benutzt. Zum Beispiel ein Netz auswerfen oder einen Anker auswerfen. Oder manchmal wird auch gesagt, dass ein Mensch von einem Dämon geworfen wird, hingeschmissen wird oder so. Also das ist wirklich so eigentlich immer verwendet. Hier ist die einzige Ausnahme, wo man sagen würde, also werfen passt ja eigentlich nicht. Sie legten sie ihm zu Füßen. Aber ich denke, das drückt so ein bisschen aus, was dahinter steckt. Wenn Menschen leiden, dann ist das eine Last. Und auch wenn man als Freund oder Bruder, Schwester da einen Menschen hat, der einem am Herzen ist und der leidet, dann ist das nicht nur für den, der leidet, eine Last, sondern auch für denjenigen, der ihn begleitet, ist es eine Last. Und sie kommen zu Jesus und bringen diese Menschen mit. Das heißt nicht da, dass die Lahmen, Blinden, Krüppel und Stumme selber gehen, sondern es sind große Volksmengen, die Blinde, Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten, die sie ihm zu Füßen warfen. Es ist ähnlich wie vielleicht bei dieser Geschichte mit dem Gelähmten, die vier Freunde, die ihren Gelähmten bringen und Jesus durch das Dach hinunterlassen. Und hier dieses Werfen, sie werfen ihre Last vor Jesus, zu Jesus hin. Und das ist genau das, was Jesus ja auch sagt, oder Petrus sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn, werfen, wir sollen sie werfen auf ihn. Wir sollen unsere Lasten abwerfen, wir sollen nicht sie schieben und drücken, sondern wir sollen sie wirklich richtig werfen, sie soll wirklich wieder Anker, der dann über die Kante rüber ist und dann wirklich runtersackt ins Meer und da unten dann ist. So sollen wir unsere Lasten auf Jesus werfen. Das bietet er uns an, dazu lädt er uns ein und das sollten wir tun. Sonst stehen wir mit diesen Lasten alleine da und müssen sie tragen. Und Jesus möchte sie uns abnehmen. Dazu fordert er uns auf, dazu ruft er uns auf und das möchte er tun. Und das ist so kurz und knapp hier gefasst. Ne? Es sind viele Menschen da. Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme kommen. Sie werfen sie hin oder sie legen, bringen sie vor ihn und er heilte sie, heißt es hier einfach nur. Und er heilte sie. Es hört sich so kurz und knapp an. Und ich denke, ihr wisst es alle. Wir sind alle schon mal krank gewesen. Und es gibt Krankheiten, die schlimmer sind, die wirklich auch eine Zeit brauchen, wo man lange durchstehen muss. Und es gibt Krankheiten, die eben nicht zum glücklichen Ende führen, so wie wir es uns vorstellen vielleicht. Aber hier steht, er heilte sie. Es steht aber nicht da, was damit gemeint ist. Das heißt einfach, er heilte sie. Ich weiß es nicht genau, was hier passiert ist. Wir hören es aber gleich, die Menge sagt im Grunde, reagiert darauf. Die Volksmenge verwundert sich, heißt es hier, sodass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen. Und sie verherrlichten den Gott Israels. Warum wiederholt Matthäus das hier? Ich meine, es klingt, wir haben es eben schon gehört, Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme kommen und jetzt wieder Stumme redeten, Krüppel wurden gesund, Lahme gingen und Blinde sahen. Das kann man sich ja denken. Aber ich denke, er legt das Wert drauf und führt das im Einzelnen aus. Das hat noch eine besondere Bewandtnis, gucken wir gleich auch nochmal nach. Aber es ist auf jeden Fall so, Jesus heilt die Menschen da, wo das Problem ist. Er geht genau an den Punkt ran, wo es das Problem ist. Na, er doktert nicht rum an verschiedenen Dingen und probiert mal dies aus, mal das aus und will einem noch etwas zusätzlich aufbürden, was eigentlich gar nicht Sache ist, sondern er geht genau an das Problem ran, womit wir uns rumschleppen. Er sieht genau das und genau das kann er heilen. Genau das kann er verändern. Ja, die Volksmenge wundert sich. Klar, ich denke, die Situation, wenn wir das uns vorstellen, viele Leute kommen an, sie bringen Kranke mit. Klar, und die werden geheilt, das setzt uns in Erstaunen. Da machen wir A und O, klar. Es ist aber hier noch mehr mit gemeint. Und darum führt das Matthäus auch so einzeln auf. Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme. Es ist verbunden mit dem, dass die Leute ganz genau wussten, was das bedeutet. Das hatte eine Bedeutung, eine tiefere Bedeutung, dass hier Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme gesund wurden. Und das hängt mit den Prophezeiungen zur messianischen Zeit zusammen. Vielleicht schlagen wir es einfach mal auf. Jesus spricht selbst darüber, indirekt. Matthäus 11 hatten wir das. Das ist die Stelle, wo Johannes ins Zweifeln kommt im Gefängnis. Und hier heißt es in Vers 3, Kapitel 11, Vers 3, er ließ ihm sagen, bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend und Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt und Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Das war seine Antwort auf die Frage, bist du der Kommende? Das ist also, hängt ganz zentral damit zusammen, dass Jesus der Messias, der Christus ist, was hier passiert. Und hier haben wir es auch wieder, die Blinden sehen, die Lahmen gehen, so wie wir es eben bei Matthäus 15 hatten. Zurückgehen tut dies alles auf die Prophezeiung des Jesaja, die Johannes kannte, die Jesus kannte, die viele Juden zu der Zeit kannten und wussten Bescheid, was das eigentlich bedeutet. Und das schlagen wir auch mal auf. Jesaja 35 ist das. Nehmen wir mal Jesaja 35. Es sind mehrere Stellen, die hier auch zusammengefasst sind. In Matthäus 11 sind eigentlich mehrere Prophezeiungen, die Jesus hier zusammenführt, des Jesaja. Und auch jetzt in Matthäus 15, das ist jetzt eigentlich die Stelle, bezieht sich hier hauptsächlich auch auf Jesaja 35. Jesaja hat hier eine Vision davon, einfach wie es aussehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Die Heilszeit, die Zeit, in der ja alles anders wird. Vielleicht lesen wir einfach mal das ganze Kapitel hier. Freuden werden sich die Wüste und das dürre Land. Frohlocken wird die Steppe und aufblühen wie eine Narzisse. Sie wird in voller Blüte stehen und frohlocken, ja frohlockend und jubelnd. Die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht von Karmel und Scharon. Sehen werden sie die Herrlichkeit des Herrn, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffenden Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt zu denen, die ein ängstliches Herz haben, seid stark, fürchtet euch nicht. Siehe, da ist euer Gott. Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzend wird die Zunge des Stummen. Denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Oh, verzeiht mir bitte. Und die Wüstenglut wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. An der Stelle, wo die Schakale lagerten, wird Gras sowie Rohr und Schilf sein. Und dort wird eine Straße sein und ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern er wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Kein Löwe wird dort sein und kein reißendes Tier wird auf ihm hinaufgehen, noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Das ist das, wonach wir uns sehen. Die Zeit, wo ewige Freude ist, wo Kummer und Seufzen entfliehen, wo kein Tod mehr ist, kein Schmerz, kein Leid. Die ewige Herrlichkeit. Und er sagt, Gott kommt und dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und jauchzen wird die Zunge des Stummen. Und jetzt haben wir gerade diese Situation hier, dass Jesus das tut. dass der Blinde sehen kann, dass die Tauben hören können, die Lahmen springen. Aber es ist noch nicht da. Es ist der Anfang. Es ist das Zeichen dafür, dass er der Christus ist, der Messias. Und das haben die Leute verstanden. Sie verherrlichten den Gott Israels. Sie sagten nicht, wunderbarer Jesus, du herrlicher Jesus, dass du so wunderbare Taten tust. Nein, sie verherrlichten den Gott Israels. Das heißt, sie haben verstanden, Gott hat hier seinen Retter geschickt. Gott selbst ist hier gegenwärtig und handelt. Und er setzt seine Zeichen der Heilszeit, dass diese Heilszeit beginnt. Es sind aber nur Zeichen. Es ist der Anfang. Das Reich Gottes bricht an. Es bricht hinein in die Welt. Aber es ist noch nicht da. Noch nicht endgültig. Und deswegen, denke ich, ist es auch heute so, wenn wir dastehen, ich denke, wir können Gott mehr vertrauen. Wir können Gott immer noch mehr vertrauen, als das, was wir bisher haben an Vertrauen, dass er uns heilt und unsere Gebrechen wegnimmt. Aber es wird immer, solange diese Zeit ist, bis zum Wiederkommen Jesu, sind es Zeichen seiner Gnade, Heilung. Was er aber wirklich tut, und ich denke, das ist das, was wichtig ist, dass seine Heilung erfahrbar sind heute. Und dass vor allen Dingen die Heilung und die Befreiung der Seele, die Befreiung von Schuld, dass wir das erleben dürfen. Und das macht uns frei, sodass wir wieder, dass wir wirklich wieder das hören können, dass wir Gottes Stimme hören können, was wir vorher nicht gehört haben. Dass wir sehen können, seine Wunder, seine Herrlichkeit, dass wir Augen wieder dafür haben, dass er gut ist, barmherzig ist. Und dass wir vorangehen können, wo wir vorher gehinkt haben, wo wir irgendwie nicht vorankamen, wo wir gehandicapt waren innerlich. Da führt uns die Befreiung, die Jesus schenkt, voran, dass wir vorangehen können. Oder auch, dass wir nicht mehr stumm sind, dass wir nicht mehr schweigen, wo wir Gottes Herrlichkeit rühmen und preisen können. Oder wo wir auch uns einsetzen für Gottes Gerechtigkeit. Und doch ist es eben auch ein Zeichen dafür, und das ist eine große Hoffnung auch für uns, dass in unserer körperlichen Schwachheit, wo wir vergehen werden, dass Gott uns einen Leib schenken wird, der nicht mehr lahm und blind und krüppelig und stumm ist, sondern der herrlich sein wird, so wie er einen herrlichen Leib in seiner Auferstehung bekommen hat. Gut, gehen wir einfach mal weiter. Vers 32. Als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er: Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Also das hat die gezogen, das hat die einfach bewegt, die Leute. Die waren begeistert davon, von Jesus. Die sind geblieben, auch wenn der Magen schon geknurrt hat. Ne? Nach 3 Tagen ist man noch nicht verhungert, aber es ist... Oh. Vielleicht haben sie ein paar Vorräte mitgehabt irgendwie, aber die waren jetzt auf jeden Fall aufgebraucht. Und dann wird es schon hart, sich dann auch zu konzentrieren. Ne? Wenn man müde ist, hungrig, irgendwie bequem ist das da auch nicht auf dem freien Feld. Bequem geschlafen haben die bestimmt auch nicht. Also, ich weiß nicht, wie es mir dann gehen würde, ob ich dann noch immer noch so begeistert wäre und sagen würde, ich will Jesus hören, ich will bei Jesus sein, nahe bei ihm sein. Oder ob ich nicht sagen würde, oh, ich glaube, ich gehe nach Hause. Das weiche Bett ruft. Nee, die bleiben hier. Und das bewegt Jesus. Aber ich glaube, es bewegt ihn noch mehr. Ihn bewegt auch, dass ja, einfach die Not, die da ist. Ihn bewegt, dass ja, dass sie so eine Not haben, dass sie bei ihm bleiben. Und ich finde das auch bewegend, wenn ich das so lese, wie er das sagt hier. Ich bin innerlich bewegt. Das zeigt mir so Jesus Anteilnahme, Jesus Liebe für die Menschen. Ich bin innerlich bewegt. Es hört sich in dieser Übersetzung, ja, weiß ich nicht, weiß man nicht, spricht vielleicht nicht jeden so direkt an. Es ist nicht so ein bisschen sperrig. In Luther heißt es, glaube ich, sie jammerten ihn. Es ist einfach so, dass es verbunden ist mit dem Wort Eingeweide. Also ursprünglich kommt dieses Verb vom Wort Eingeweide. Und das heißt, es berührt ihn im tiefsten Innersten. So, das ist ein Ausdruck dessen, dass die Juden haben sich vorgestellt, die Gefühlswelt ist in den Eingeweiden drin und nicht so sehr, wie wir würden immer sagen, vom Herzen sprechen. Juden sprechen, oder es gibt auch in anderen Kulturen das, dass die Gefühlswelt in den Eingeweiden drin ist. So, ne? Also im Magen, was weiß ich. Na, Liebe geht durch den Magen, kennt man ja auch. Er ist innerlich bewegt, er ist zutiefst oder in seinem tiefsten Innern wühlt ihn das auf, lässt ihn nicht los. Und ich habe mal ein bisschen geguckt, wo das eigentlich noch vorkommt, weil mir das bekannt vorgekommen ist. Und es kommt häufiger vor, dass berichtet wird über Jesus, dass er innerlich bewegt ist. Auch bei der Speisung der 5000 haben wir das schon gehabt, dass davon die Rede war. Es ist auch bei der, Markus berichtet es auch, als der Aussätzige zu ihm kommt und sagt zu ihm, wenn du willst, Herr, dann kannst du mich reinigen. Es wird auch gesagt von der Situation, wo Lukas berichtet, dass als die Witwe mit ihrem einzigen Sohn hinauskommt aus der kleinen Stadt Nain, und er diesem Zug, Trauerzug begegnet, auch da ist es davon die Rede, er ist innerlich bewegt. Oder auch die zwei Blinden hinter Jericho, die zu ihm kommen und geheilt werden möchten, auch da heißt es das. Ich finde aber, es wird noch deutlicher in dem, wie es Jesus selber verwendet. Hier ist die eine Stelle, aber es ist auch in drei Geschichten verwendet Jesus das auch. Drei ganz zentrale Geschichten, die wir alle kennen. Es ist einmal die Geschichte vom barmherzigen Samariter, der des Weges geht und diesen Verletzten sieht und innerlich bewegt ist. Und was tut er? Er handelt, er geht hin, er verbindet ihn, er nimmt ihn mit und sorgt dafür, dass alles in Ordnung kommt. Eine zweite Geschichte ist der König, der den Schuldner kommen lässt und ihn ins Schuldgefängnis schmeißen will, weil er nicht bezahlen kann. Und er ihn anfleht und sagt, gib mir doch Zeit, ich will es dir alles zurückbezahlen. Auch hier heißt es, er war innerlich bewegt. Und was tut er? Er lässt ihm seine ganze Schuld und lässt ihn frei. Und die dritte Geschichte, der Vater, der steht und wartet und Ausschau hält. Und dann kommt er, ganz weit hinten ist er. Und er sieht ihn. Und er ist innerlich bewegt. Und was tut er? Er läuft los. Und rennt und läuft dem Sohn entgegen und nimmt ihn in die Arme. Dieses innerlich bewegt, was Matthäus hier verwendet, oder was Jesus selber sagt hier, ich bin innerlich bewegt, das drückt seine ganze Liebe dem Menschen gegenüber aus. Seine Liebe dem Schwachen, dem Elenden, dem Schuldigen, dem Sünder, uns gegenüber. Und auch hier ist es so, dass es eben nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass es etwas ist, was ihn in Bewegung setzt, was ihn zur Tat schreiten lässt. Na, es ist die Situation so, wie wir sie eigentlich schon kennen, von der Speisung der 5000, es sind wieder viele Leute da und die haben Hunger, die brauchen was zu essen. Und er sucht sich dann seine Leute zusammen und die halten so eine kleine Beratung ab. Jesus nimmt da seine Jünger und berät sich mit denen. Warum macht er das überhaupt? Ich meine, er kann doch jetzt einfach loslegen. Was soll das? Ich meine, die haben sich doch schon beim letzten Mal so dusselig angestellt. Warum berät er sich denn nochmal wieder mit denen? Und es zeigt sich auch, dass sie diesmal auch nicht viel schlauer sind. Also, es war wirklich umsonst. Ich finde es gut. Ich finde es einfach toll und es offenbart einfach das, was Gott vorhat eigentlich mit uns. Er möchte gerne, dass wir seine Mitarbeiter sind. Er möchte mit uns zusammenarbeiten. Er weiß genau, wir sind schlapp und schwach und wir kriegen überhaupt nichts gebacken und fallen jede paar Meter wieder auf die Nase. Das weiß er ganz genau. Aber trotzdem sagt er, mit euch will ich zusammenarbeiten. Finde ich klasse. Komm mal her. Ich muss mal mit euch was hier bereden. Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge. Na? Jesus teilt sein Herz mit, wie es ihm geht, was er über die Menschen denkt. Und er möchte uns eigentlich auch mit hineinnehmen. Er möchte uns mitteilen, wie er über unseren Bruder, über unsere Schwester denkt, wie er über die Menschen um uns herum denkt, wie er sie sieht. Er möchte hier auch den Jüngern das mitgeben. Ich bin innerlich bewegt. Und er will uns eigentlich, ich glaube, dass Gott uns dazu bringen möchte, dass wir sein Herz auch, ja, dass seine Last auch unsere Last wird, dass wir auch davon bewegt sind, dass es uns auch bewegt. Er möchte sie mit hineinnehmen in das, was er jetzt vorhat. Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Es geht hier ganz um ganz fundamentale Bedürfnisse. Ne? Das geht nicht immer nur um hochgeistliche Dinge, sondern es geht auch um ganz praktische Dinge. Und das ist auch das, was Jesus auszeichnet. Es geht ihm nicht immer nur um hochtheologische Dinge, sondern es geht auch manchmal um einfach ganz praktische Dinge. Und die gehören zusammen. Ne? Ich kann, Jakobus sagt es auch, ich kann nicht nur mit der Zunge lieben, sondern ich soll auch mit der Tat lieben. Ich kann nicht einem sagen, hier, wärme dich, aber lass ihn frierend in der Kälte stehen, ohne ihm meinen Mantel zu geben. Das passt nicht zusammen. Es gehört zusammen. Und so gehört es hier auch zusammen. Die Lehre, die geistliche Nahrung, aber auch das Versorgen im ganz Praktischen, im ganz Materiellen. Und seine Jünger sagen zu ihm, Vers 33, woher nehmen wir in der Einöde so viele Brote, um eine so große Menge zu sättigen? Ja, das ist ein Problem. Kein Kühlschrank da, kein Laden, kein nix. Kennen wir aber auch schon alles. Haben wir schon gehabt. Sie machen sich Mühe. Sie denken ganz praktisch und überlegen, wie kriegen wir das jetzt hin? Sie planen und überlegen, aber sie kommen zu keinem Ziel, sie kommen nicht zu einem Ergebnis. Jesus spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Also da haben sie sich erstmal noch nicht drüber Gedanken gemacht. Ne? Sie kommen hin und sagen, woher nehmen wir so viele Brote? Wir haben, sie denken nicht darüber nach, was sie haben. Vielleicht haben sie schon mal geguckt, aber Das hat in ihren Überlegungen überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Jesus führt sie nochmal zurück und sagt, wie viel habt ihr denn jetzt? Also nochmal, werdet euch doch nochmal klar, überlegt euch nochmal, was hat Gott euch alles schon geschenkt? Das ist vielleicht wenig, was ihr habt an Gaben, an Möglichkeiten. Es sieht sehr wenig aus, aber guckt doch erst mal. Gut, sagen sie, okay, sie sagen 7 und wenige kleine Fische haben wir auch noch. Und er gebot den Volksmengen, sich auf die Erde zu lagern. Er nahm die 7 Brote und die Fische, dankte und brach und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Gut, Thema ist beendet, jetzt geht's los. Wir haben diese paar Sachen und jetzt übernimmt Jesus die Initiative. Er geht voran. Er gebietet den Volksmengen, sich auf die Erde zu lagern. Und er nimmt die 7 Brote und die Fische. Er nimmt das, was wir von ihm bekommen haben, was wir haben, nimmt er in seine Hand. Und das sollten wir auch ihm in seine Hand geben. Die Jünger hätten ja auch sagen können, ey, Moment mal, ich will das Brot noch haben hier. Dafür, ja, hier meine 3 Kumpels und ich, das wollten wir eigentlich heute Abend zum Abend essen. Nein, also, es geht nicht. Er nimmt es. Und ich denke, es ist gut, dass er es nimmt. Und dann eben nicht nur diese 3 Leute speist, sondern alle. Dass alle satt werden. Und so kann es sein, dass Gott uns manchmal etwas nimmt, wo wir denken, ja, das habe ich. Vielleicht denken wir sogar, das hat Gott mir geschenkt. Aber er nimmt es uns, um es zu vervielfältigen. Nicht nur für mich, sondern für viele andere auch. Und das hören wir immer wieder. Gott verheißt es uns, dass wenn er uns etwas nimmt, wenn wir etwas hergeben müssen, dass wir nicht leer am Ende dastehen, sondern dass wir reich beschenkt werden. Aber hier nimmt er es. Und er dankt und bricht und gibt seinen Jüngern, die Jünger aber gaben es den Volksmengen. Auch hier ist der Punkt, ne, wo die Jünger zum Einsatz kommen. Ne, das hatten wir schon bei der Speisung der 5000. Auch hier ist es wieder so, die Jünger haben eine ganz kleine, ganz bescheidene Aufgabe. Sie sollen es einfach nur von Jesus zu den Leuten bringen. Und das kriegen sie hin. Dafür sind sie geeignet. Na, dafür reicht's. Und das klappt auch. Und dafür benutzt Gott sie auch. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. Die aber aßen, waren 4000 Männer ohne Frauen und Kinder. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er in das Boot und kam in das Gebiet von Magadan. Diese Angabe hier, 4000 Männer ohne Frauen und Kinder, ist sicherlich so zu verstehen, dass es einfach eine Zählung ist. Das heißt also, es sind mehr als 4000 Leute dort gewesen. Frauen und Kinder waren auch dort, aber eben 4000 Männer. Sicherlich werden es nicht viele gewesen sein, denn ich denke, es ist so, dass diese 3 Tage lang, die sie da geblieben sind und nichts oder wenig zu essen hatten, das haben sicherlich nicht die Frauen und Kinder alle ausgehalten oder durchgehalten. Aber es sind sicherlich auch welche dabei gewesen, keine Frage. Und diese vielen Menschen werden satt von dem Wenigen, was da ist. Es ist immer wieder ein Wunder, was ja Matthäus wichtig war, es zweimal zu berichten. Einmal die Speisung der 5000, einmal die Speisung der 4000. Auch Markus berichtet beide Speisungen, die passiert sind. Bei Lukas finden wir nur eine, die Speisung der 5000, bei Johannes auch nur. Aber es ist gut, gerade auch, es berichten 2 Evangelisten davon, 2-mal. Warum tun sie das? Wenn man sich den Wortlaut anguckt, dann sind die Geschichten fast identisch, es sind nicht viele Unterschiede da. Aber ich denke, das ist wichtig, weil wir immer wieder Wiederholungen brauchen. Und gerade diesen Punkt, den brauchen wir, ganz wichtig, dass wir wissen, wir können von uns aus nicht viel tun. Wir kommen ganz schnell an unsere Grenzen. Wir werden mit den Problemen dieser Welt nicht klar. Mit 4000 hungernden Menschen kommen wir nicht klar. Da kommen wir nicht zurande mit. Aber Jesus kann es und tut es auch. Auf seine Weise. Er nimmt das, was wir haben, das Wenige, und macht daraus so viel, dass alle satt werden. Der Unterschied ist vielleicht auch noch einfach in der Zahl natürlich, aber auch in so Kleinigkeiten. Es ist eine gewisse Steigerung da. Es sind jetzt, die Leute sind 3 Tage diesmal da und haben dementsprechend etwas mehr Hunger als vorher. Dafür haben sie natürlich auch ein bisschen mehr Brote, 7 statt 5. Und ein paar kleine Fische. Und nicht nur 2. Aber es bleibt auch mehr übrig. Das scheint auf den ersten Blick nicht zu stimmen, weil das waren noch 12 Körbe und jetzt sind es 7. Das sind aber 12 Handkörbe oder Tragekörbe. Und hier ist von 7 Körben die Rede. Das wird hier verwendet für Körbe, die so groß sind, dass da ein Mensch reinpasst. Also es wird einmal verwendet auch an der Stelle, wo Paulus in einem Korb durch die Mauer runtergelassen wird. So ein Korb ist das gewesen. Und dementsprechend ist doch ein bisschen mehr übrig geblieben. Gut, es sind ja auch 1000 Männer weniger gewesen. Aber die haben eben mehr Appetit gehabt oder mehr Hunger. Eine andere Sache ist eben auch noch wichtig, dass vorher die Speisung war auf galiläischem Gebiet, hier auf dem heidnischen Gebiet. Es hat auch eine symbolische Funktion. Markus und Matthäus wollen damit auch was ausdrücken, dass sie diese beiden Geschichten auch oder diese beiden Berichte abgeliefert haben. Soll den Gemeinden auch etwas sagen, nämlich dass Juden und Heiden zusammengehören, dass für sie alle das Evangelium gilt, dass für sie alle Gott sorgen will. Keiner ist ausgeschlossen. Und so sind auch die Körbe am Ende so Zahlen dafür, 12 und 7, Zahlen der Vollkommenheit. Es ist vollkommen, das Heil in Jesus ist vollkommen. 12 für die 12 Stämme Israels und 7 als eine universelle Zahl. Ja, was vielleicht einfach nochmal 2, 3 Gedanken zum Schluss. Ich denke, dass wir Gott wirklich, ja, Gott uns dazu herausfordert, unsere Lasten auf ihn zu werfen, mit unseren Nöten und Lasten zu ihm zu kommen. Er will sie uns abnehmen, er will unsere Bedürfnisse stillen und er tut es auch, er kann es. Aber wir werden sicherlich auch, ja, es wird immer auch ein Noch-Nicht-Sein. Wir werden vieles erleben mit Gott, wir können vieles erleben, aber es wird immer auch noch ein Stück Weg bleiben bis zum Ende. Und er fordert uns heraus, er möchte gerne, dass wir seine Mitarbeiter werden. Er möchte uns anstecken von dem, was ihn bewegt. Und deswegen sollten wir unser Herzen, unsere Eingeweide aufmachen für das, was ihm wichtig ist, was ihn bewegt. Wie er Menschen liebt und sich danach sehnt, ihnen zu helfen, für sie da zu sein, sie aufzurichten, sie froh und glücklich zu machen. Und dann kann er uns auch gebrauchen, wenn bei ihm einfach unsere Herzen öffnen, uns bereitstellen für den Dienst und sagen, hier bin ich. Und dann nimmt er uns einfach mit, nimmt uns an die Hand, sagt, wie viel Brot hast du? 2, 1, ein halbes. Gut, nehme ich. Und los geht's. Wir brauchen nicht zu denken, was habe ich schon? Ich habe nichts. Gott hat in uns, jeden in uns, die wir uns für Jesus entschieden haben, die wir ihn in unser Herz reingelassen haben, hat er etwas hineingelegt, ein Senfkorn mindestens. Und dieses Senfkorn kann Frucht bringen. Dazu will uns Jesus ermutigen und uns gebrauchen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so große Liebe zu uns hast, Herr. Dass du dich danach sehnst, uns zu befreien, uns unsere Schuld abzunehmen, unsere Last. Du bist den Weg gegangen aus Liebe, Herr, bist du ans Kreuz gegangen und hast unsere Schuld, unsere Krankheit, unsere Schmerzen getragen. Herr, wir wollen lernen, wirklich dir alles anzuvertrauen, alle unsere Nöte, nichts festzuhalten, sondern loszulassen und uns auf deine Liebe einzulassen, deine Liebe für uns, aber auch deine Liebe zu all unseren Mitmenschen. Wir wollen unser Herz auch dafür öffnen, dass deine Liebe uns ergreift und uns bewegt, innerlich bewegt, so wie du innerlich bewegt warst, Herr, und bist. Und wir danken dir, dass du uns in all unserer Schwachheit trotzdem gebrauchen möchtest, Herr, so ein Vorrecht. Ich danke dir dafür, dass wir, ja, dass du uns deine Kinder, deine Geschwister nennst, und dass wir dir dienen dürfen, dass wir mit dir in deinem Reich arbeiten und wirken dürfen. Und wir danken dir und preisen dich, dass du etwas bereithältst, eine Zukunft, die all unser Verstehen sprengt, Herr. Wir danken dir, dass du die Hoffnung darauf in unser Herz hineingelegt hast und bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir das nicht vergessen, sondern dass wir daraufhin streben und warten, Herr. Bitte, Herr, komm du wieder und schenk, dass wir ja vielen noch dein Evangelium weitergeben können. Ich danke dir dafür, dass du gnädig und barmherzig bist und dass du gut bist und uns vorangehst, Herr. Segne du uns, führe du uns, beweg du uns durch dein Wort, durch deinen Geist. Schenk, dass wir das nicht vergessen, was du zu uns gesagt hast heute Abend. Und ja, bewahre uns in dir, Herr. Amen.